Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Der Journalismus befindet sich quasi in einem Krieg um Deutungshoheit, in einem Krieg gegen Desinformation für die Demokratie, wo wir mit technologischen Herausforderungen ganz neu umzugehen lernen müssen. Und ich kenne inzwischen so viele Menschen aus dem Journalismus, die sagen, ich steige aus, weil es mir zu viel wird. Ich kann mich nicht mehr finanzieren. Ich bin am Ende. Das ist schon eine Extremsituation, in der wir uns gerade befinden. Und wenn wir uns jetzt nur mal als ein Beispiel die Wiederwahl von Donald Trump ansehen in den USA, die Ernennung von Elon Musk als Effizienzminister. Da wird einem schon klar, dass wir in Zukunft noch sehr viel stärker mit Polarisierung, Manipulation im Hinblick auf unsere demokratische Verfasstheit umgehen müssen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalist, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage Populismus versus Journalismus. Wie zur Hölle sollen wir diesen Kampf gewinnen? Der heutige Sponsor der Folge ist die Media Leadership Masterclass. Uns hören ja auch EntscheiderInnen aus der Branche zu. Und wenn du ein Head of bist oder ein Leiter des, eine Chefredakteurin oder und dein Medienhaus in Bayern oder NRW sitzt, dann jetzt aufgepasst. Ihr seht euch sicherlich verstärkt mit Herausforderungen wie der digitalen Transformation, Fachkräftemangel und veränderten Nutzungsgewohnheiten konfrontiert. Und um euch, die Führungskräfte, gezielt auf diese Anforderungen vorzubereiten, startet im Mai 2025 die zweite Runde der kostenlosen Media Leadership Masterclass. Das ist nicht einfach so ein Halbtages-Event, wo man ein bisschen an der Theorie kratzt. Nein, das ist ein halbjähriges berufsbegleitendes Upskilling-Programm des Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und des Media Lab Bayern. Und wie gesagt, komplett kostenlos. Es geht um digitale Geschäftsmodelle, um moderne Führung und Organisation, um Strategie und Transformation, um Führungskommunikation und vieles mehr. Das Ganze gibt es in Talks mit Expertinnen und Experten, in Workshops und sogar in ganz persönlichen Coachings. Auf jeden Fall eine Fortbildung, die nicht nur an der Oberfläche kratzt. Bewerben könnt ihr euch ab sofort bis zum 10. Februar 2025. Alle Infos gibt's auf journalismuslab.de/media-leadership-masterclass. Und den Link, den gibt's natürlich auch nochmal in den Shownotes, ist ja klar. Hallo liebe Ann-Kathrin, wir haben heute den 26.11., wenn ihr die Folge hört,
wenn ihr die hört,
der 8. Dezember, dann haben wir den 1. Dezember und für mich bedeutet das, heute am Tag der Aufnahme, die letzten anderthalb Wochen Arbeit für dieses Jahr haben begonnen und das ist super.
Das freut mich sehr für dich, Luke.
Ja, oder?
Sagte sie mit Tränen in den Augen. Ich finde es aber erstmal gut, dass wir einen Timestamp auf die Aufnahme packen, weil ich habe inzwischen so ein bisschen das Gefühl, als wären wir wie bei der Lage der Nation, die inzwischen auch immer sehr genau sagen, wann sie genau aufnehmen, weil es einfach nicht mehr überblickbar ist, wie viel und wie schnell Dinge passieren. Deswegen nochmal der vollständige Transparenzhinweis. Es ist aktuell 8.40 Uhr. Wir haben uns vorgenommen, um 8.30 Uhr zu starten. Das ist ziemlich gut für unsere Verhältnisse.
Deshalb ganz passend auch, dass wir jetzt die letzte Folge Druckausgleich für dieses Jahr aufnehmen. Kann man ja auch mal sagen. Also wir machen ja mal 10 Folgen pro Jahr. Wenn man es schon länger hört, da hat das irgendwie mal mitbekommen. Und das ist die letzte. Und wie es weitergeht, müssen wir mal gucken, wa?
Da gibt es noch einen kleinen Cliffhanger dazu auf jeden Fall.
Ja, das schauen wir mal. Ich habe neulich was gemacht, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht oder es ist schon lange nicht mehr passiert. Und zwar, ich habe unter einem Tagesschau-Post diskutiert.
Oh Gott, was hat dich denn da gehört?
Ja. Ich habe diskutiert gegen so einen Typen, der so eine, ich gehe davon aus, dass es ein Typ war, es hatte so eine klassische männliche Energie da in dieser Chat, gegen so eine krasse, einfach nur populistisch rausgeballerte, völlig zusammenhangslose Meinung. Ja, die da irgendwie in den Raum gestellt hat. Es ging konkret um das Ampel aus und in den Post kam nur die CDU und die CSU zu Wort in Form von Friedrich Merz und Andreas Scheuer. Also die Opposition. Mhm. Und der Typ, der schrieb dann aber was von ARD, nur noch Megafon der Regierung. So, und eigentlich ignoriere ich sowas. auch aus Selbstschutzgründen, weil solche sei es aus absoluter Dummheit einfach oder Unwissenheit darüber, was die Regierung ist und was nicht.
Was die Opposition, oder, was auch einfach eine bayerische Partei ist.
Ja, oder aber ich und das würde ich tatsächlich eher unterstellen, es ist völlig egal, ob es zum Inhalt passt oder ob es zum Thema passt oder ob es faktisch korrekt ist oder nicht. Wenn man kann es einfach rausschreien, also das klassische heutige die klassische heutige populistische Herangehensweise, ja, man setzt es erstmal in die Welt, es emotionalisiert ja so schön, was faktisch dahinter steht, ist erstmal egal. So, und eigentlich ignoriere ich das, aber es macht mich jedes Mal wütend und gleichzeitig fühle ich mich, da wollte ich dich fragen, ob du das auch kennst, so ein ganz krasses Gefühl der Hilflosigkeit.
Ich kenne das, aber ich habe noch eine Follow-up-Frage.
Ja.
Hat sich denn noch ein anderes Gefühl dann eingeschlichen, so nach dem Motto, oh yeah, jetzt habe ich was getan, jetzt habe ich mich da irgendwie mit Zivilcourage dagegen gestellt oder blieb es bei der Hilflosigkeit?
Das setzt tatsächlich bei mir nicht mehr ein, weil ich nie oder auch wenn ich das in Gesprächen mache und das tue ich auch hin und wieder, dann halt mit Leuten, die ich irgendwie kenne, jetzt nicht einfach mit irgendwelchen Randoms irgendwie auf der Straße, aber so mit Leuten, die ich kenne, da gehe ich da schon in die Diskussion und es fühlt sich tatsächlich immer nur frustrierend an und nie, jawohl, ich bin aufgestanden, ich bin für etwas eingestanden. Also das Gefühl, das man eigentlich haben sollte, weil das natürlich durchaus wichtig ist, in solche Diskussionen auch zu gehen und Leuten zu zeigen, ey, du hast hier nicht die alleinige Meinung so, sondern hier gibt es auch noch Gegenstimmen. Ne?
Yeah.
Aber nee, leider setzt das nicht mehr bei mir ein.
Auf der Suche nach dem nächsten Zivilcourage-Kick für Luca. Das klingt auch noch irgendwie so einer kleinen Reportagereihe. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne dieses Gefühl auch sehr gut. Das ist so ein, ich habe das auch momentan so ein bisschen die Sorge, auch bei meinen eigenen Recherchen sogar, an denen ich ja noch mal ein bisschen länger arbeite, mutmaßlich als du an deinen Instagram-Kommentaren.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das der Fall ist.
Aber selbst wenn ich auf diese Recherchen gerade gucke und auf die Veröffentlichungen, die mit diesen Recherchen auch anstehen werden, natürlich habe ich die Hoffnung, dass sie irgendwas verändern und in Anführungszeichen verbessern, also die Zustände bzw. die Umstände. Aber puh, ich glaube nicht, dass das so einen Impact haben wird, weil einfach gerade so viel anderes läuft. Und weil natürlich auch ganz viele Prozesse und ganz viele Menschen auch von Dingen zu überzeugen, das ist sowieso, das ist eine ewige und es ist manchmal eine elendige Arbeit, die so, so lange dauert. Und da momentan so diesen Drive zu finden und daran zu glauben, auch ein bisschen manchmal so optimistisch, toxisch optimistisch vielleicht sogar, da einfach daran zu glauben, diesen Idealismus gerade hochzuhalten, fällt in der letzten Zeit einfach unfassbar schwer. Ich bin letztens in meinen absoluten Safe Space mit einer Freundin gegangen. Wir haben Keramik angemalt, wir haben Tassen angemalt. Wir kommen wieder raus, war ein toller Abend, wir haben ganz viel gequatscht, wir haben ganz viel auch über Familie, Emotionen, Privates geredet, eigentlich auch sehr wenig versucht, über die Arbeit zu reden. Wir kommen raus, wir machen unsere Handys wieder an, zack, Finanzminister weg. Das ist so momentan, finde ich, das ist so eine perfekte Parabel dafür, wie momentan die Dinge passieren. So, du nimmst dir mal kurz deinen Safe Space, du nimmst dir mal kurz deine Ruhe, dann guckst du aus dem Fenster und auf einmal hat sich alles verändert. Und das finde ich derzeit sehr überfordernd. Deswegen Respekt, wenn du das in den Kommentarspalten noch schaffst. Ich muss selbst gerade bei meinen eigenen Recherchen kämpfen.
Ich habe ganz oft das Gefühl, und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen meine Hilflosigkeit, die sich dann entwickelt, dass wir uns in so einem verdammt ungleichen Kampf befinden, der mit absolut ungleichen Mitteln gekämpft wird. So. Der Populismus auf der einen Seite, der irgendwie absolut salonfähig geworden ist. Also, wie ich vorhin schon meinte, es ist absolut in Ordnung gefühlt, einfach mal irgendwas rauszuhauen, irgendwas, was emotional verfängt, irgendwas, was die Leute dann eben auch emotionalisiert. Ob das faktisch richtig ist oder nicht, ist absolut egal. Das wird erstmal rausgehauen und schafft es natürlich ganz viele Leute sehr schnell irgendwie auf einer sehr stark auch zu überzeugen. So, und dagegen steht der Journalismus, der die Aufgabe hat, das alles irgendwie einzuordnen und zu korrigieren und faktisch richtig zu arbeiten, damit natürlich auch viel unemotionaler als der Populismus das tun kann. und natürlich auch mit Regeln. Der Populismus kennt natürlich keine Regeln, der Journalismus schon, Gott sei Dank. Aber in diesem Kampf schade eigentlich, weil wie sollen wir denn auf dieser ungleichen Ebene dann gegeneinander ankommen? Ich sitze da wirklich da und denke mir so, ja, das können wir auch bleiben lassen.
Vor allem, ich kann es komplett nachvollziehen, dass Menschen sich aktuell mehr denn je oder beziehungsweise ja, vielleicht wieder auf einem langsam so ähnlichen Level fast wie bei der Corona-Pandemie vermutlich, sich nach einfachen Lösungen sehen. Ich kann es wirklich, also menschlich gesehen kann ich das total nachvollziehen, zu sagen, hey, das ist ein Problem, bitte gebt mir die Lösung. Es ist ja auch Teil unseres demokratischen Systems, dass wir Parteien wählen, die unsere Überzeugungen vertreten und die dann wiederum fähige Menschen ins Parlament schicken sollen, die dann wiederum fähig für uns auch ja stellvertretend verhandeln. Das heißt, auch einfach diese Lücke zu schließen zwischen, hey, aber ich habe euch doch gewählt und eigentlich sollte es doch so und so funktionieren. Und zum Beispiel, es gibt ja auch einfach Common-Sense-Themen, wie zum Beispiel der Schutz von Frauen vor Gewalt, Kindergrundsicherung meiner Meinung nach. Also ob das jetzt so heißt oder nicht, aber das per se der Gedanke, dass Kinder genügend Geld einfach zur Verfügung haben, um zur Schule zu gehen, um am Leben teilzunehmen, um gewisse Bildung zu erfahren, auch außerhalb des Klassenzimmers. Das sind ja so Dinge, auf die wir uns eigentlich als Gesellschaft in großen Längen einigen können oder sollten zumindest. Und da dann da zu sitzen und sich zum Beispiel jetzt in Berlin irgendwie so ein Schauspiel mit angucken zu müssen, wo Dinge orchestriert sind, wo Dinge geplant und strategisch so durchdacht sind, wie, glaube ich, wenige Gesetzesvorhaben, die durchgekommen sind in der letzten Zeit. Das ist einfach frustrierend und das geht ja an unserem Verständnis vorbei. So, warum, es gibt doch ein Problem, warum wird da jetzt nicht diese Lösung umgesetzt? Und diese Frustration, dieses Unverständnis, dass das dann in einfache populistische Parolen, egal ob jetzt am Abendessenstisch oder auch mal untereinander in der Kneipe beim Bier oder auch einfach, wenn mal wieder die Bahn zu spät kommt und die Bahn schon wieder Verspätung hat, dass das dann so darin umschlägt und auch sehr emotional wird, sehr wütend zum Teil ist. Also auf einem menschlichen Level kann ich das momentan wieder sehr gut nachvollziehen.
Ich würde mal eine Journalistin zu Wort kommen lassen, ne? die da auch ziemlich viel Meinung und Haltung zu hat, und das ist Laura Kipfelsberger. Sie ist, man sieht sie immer wieder bei RTL, bei Welt. Sie ist, steht ganz oft vor der Kamera irgendwo in Deutschland, wenn irgendwo was passiert ist. Sie dreht aber auch Dokus und Reportagen und Laura haben wir mal gefragt, ey, wie geht's dir denn eigentlich mit diesem ganzen Populismus, gegen den du ja, also den du A, natürlich immer wieder selber auch spürst, wenn du irgendwie draußen vor Ort bist, und gegen den du natürlich aber auch mit deinen tagesaktuellen Nachrichten irgendwie gegen angehen musst?
Also insgesamt stelle ich fest, dass populistische Aussagen zunehmen im öffentlichen Diskurs, populistische Aussagen, vereinfachende Aussagen oder schlicht falsche Aussagen. Jetzt mal ein praktisches Beispiel aus meinem journalistischen Leben. Wenn ich bei einer AfD-Veranstaltung drehe, dann begegnen mir da natürlich wahnsinnig viele Verschwörungstheorien, falsche Fakten. Und da kommt man eine Weile gegen an. Also mit manch einem kann man sogar diskutieren oder kann sagen, naja, es gibt folgende Studie, da stehen die und die Zahlen drin. Also mit manch einem kann man da diskutieren, aber ziemlich schnell ist dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Und das lässt mich dann schon manchmal ohnmächtig zurück oder, na, ohnmächtig finde ich immer so ein blödes Wort. Es lässt mich fassungslos zurück, weil ich sehe, dass es da ein völliges Paralleluniversum gibt. Da sind Menschen, die denken nicht nur völlig anders als ich, die nehmen die Welt auch ganz anders wahr und vor allem informieren sich an ganz anderen Stellen. Da kann ich dann sagen, na, da wo sie sich informieren, das ist ja kein richtiges Medium. Und dann sagen die, na, wieso denn nicht? Da hat sich auch einer hingesetzt und hat es recherchiert und er hat halt andere Zahlen gefunden. Also das Verständnis nimmt auch ab, was sind etablierte Medien, vielleicht mit gut ausgebildeten Rechercheuren, mit Journalisten, die ihr Handwerk verstehen. Und was sind einfach irgendwelche Blogs von irgendwelchen Bürgern, die irgendwas aufschreiben, was sie meinen, herausgefunden zu haben?
Und das Problem ist, und das macht mich bei dieser ganzen Sache noch viel hilfloser, dass das offenbar ja sehr gut funktioniert, ne? Also siehe Erfolge der AfD, siehe Erfolg Donald Trump oder von mir aus siehe auch Erfolg gerade von Friedrich Merz, der das auf einem anderen Level, ne, der das auf einem anderen Level tut, aber der das schon auch tut. Und auch ganz viele andere PolitikerInnen, ja, das machen auch PolitikerInnen von SPD und Grünen, das ist auch keine Frage. Also das ist,
ja, aber das Friedrich Merz-Beispiel ist ja allein aufgrund dieser zum Beispiel Abtreibungsdebatte da, die Aussagen, die er dort wieder getroffen hat, das passt einfach sehr, sehr gut.
Also offenbar funktioniert das sehr, sie erfolgt der AfD, sie erfolgt von Donald Trump und die Parteien in der Mitte, die ziehen da natürlich einfach mit, weil sie das ja sehen.
Jetzt habe ich mit der AfD-Veranstaltung ein Extrembeispiel genannt. Aber ich finde auch, dass die populistischen Aussagen sich immer mehr in die Mitte der Gesellschaft einschleichen und auch bei den Parteien der Mitte teilweise inzwischen sich einschleichen. Also ein praktisches Beispiel, Friedrich Merz hat vor kurzem bei Karin Mioska zur besten Sendezeit behauptet, dass 90% aller deutschen Frauen Angst hätten, nachts auf die Straße zu gehen. Ohne das irgendwie zu benennen, woher er diese Zahl hat, und er wurde auch leider nicht danach gefragt. Und da, finde ich, haben wir als Journalisten ein Momentum, wenn wir merken, populistische Aussagen schleichen sich immer mehr in den Diskurs der Mitte ein. Da müssen wir hart reingehen, da müssen wir nachfragen, da müssen wir sagen, woher kommt denn diese Zahl? Woher haben Sie diese Erkenntnis? Und dann müssen wir darüber diskutieren. Und wenn derjenige keine Antwort darauf hat, dann müssen wir trotzdem weiter nachfragen. Da müssen wir sagen, warum behaupten Sie dann so etwas? Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, wo wir als Journalisten ansetzen können. Wir müssen ruhig bleiben, wir müssen weiter gut unsere Arbeit machen, aber wirklich gut, besser denn je. Wir müssen knallharte Faktenchecks machen, wir müssen knallhart nachfragen. Weil in so vielen Talkshows kann man derzeit beobachten, dass auch Vertreter von Parteien der Mitte sich da einfach hinsetzen und irgendwas behaupten. Und das bleibt in den Köpfen, das verfängt. Und da müssen wir hart nachfragen, im Zweifel Faktenchecks live einblenden und darauf pochen, dass korrekte Inhalte wichtig sind. Ich erlebe das nämlich auch teilweise im Umfeld, dass gesagt wird, na, ist doch egal, ob jetzt die Zahl oder die Zahl, das Thema ist doch ein Thema, es stimmt doch irgendwo. Und da sage ich, nein, wir müssen, es ist wichtig, es ist sehr wichtig, dass wir korrekte Zahlen nennen, es ist sehr wichtig, dass wir bei den Fakten bleiben. Und eben nicht zulassen, dass alles verhandelbar ist. Denn das ist das Werkzeug der Populisten. Die setzen uns in die Köpfe, dass irgendwie alles verhandelbar ist, dass die Informationen, die wir haben, die Überzeugungen, die wir haben, dass die nicht stimmen, und setzen neue Überzeugungen drauf. Und das ist gefährlich. Und ich finde, in diesen Zeiten ist unser Job wichtiger denn je. Und wir sollten ihn verantwortungsvoller denn je ausführen. Wir müssen ganz genau hinschauen und unseren Job richtig gut machen, richtig gut recherchieren, richtig hart nachfragen, nichts einfach im Raum stehen lassen. Das ist gefährlich.
So, und was, also ich stimme der Laura absolut zu, ne? Also ich finde das auch toll, dass sie da so ein Plädoyer setzt und sagt, das müssen wir tun. Aber das sorgt bei mir gleich für mehrere Bedenken oder für mehrere neue Sorgen, die da irgendwie in mir aufkommen, weil ich natürlich auch sehe, okay, im Printjournalismus ist immer weniger Geld da, im öffentlich-rechtlichen Journalismus ist auch immer weniger Geld da, alles wird teurer, Budgets verkleinern sich, gleichzeitig müssen wir aber noch genauer werden und brauchen eigentlich noch mehr Rechercheure, die irgendwie beispielsweise in Talksendungen Live-Checks machen, nur weil sich irgendwelche Leute nicht mehr die Regeln halten, so.
Weil ne? weil echt jemand die demokratischen Grundsätze sozusagen gerade aushebelt.
Weil das können wir ja mal machen, ihr Pisser. So, also, das ist natürlich extrem schwierig dann irgendwie. Also da laufen so zwei Linien, die irgendwie parallel so mit ansteigen sollten oder laufen aber so gegensätzlich eher so. Und das Zweite ist natürlich auch, dass natürlich auch viele neue, gute JournalistInnen braucht. Jetzt ist es ja aber so, wenn du vorhast, irgendwie in einen Beruf zu gehen für lange und dich da irgendwie auch aufzuopfern, auch mit dem Wissen, gut, reich werde ich hier jetzt nicht, ne, das wissen wir alles schon, das haben wir alles schon tausendmal geklärt, dann macht es aber natürlich bei meiner Entscheidung nochmal umso schwieriger, wenn ich weiß, okay, das ist zwar ein super wichtiger Job, also es ist unfassbar sinnstiftend, keine Frage, aber ich werde hier auch richtig viel Stress haben.
Luca, um ehrlich zu sein, das klingt wirklich wie deine Folge. Das klingt, als brauchst du diese Folge so richtig. Aber so richtig doll, oder? Kann das sein?
Ja, auch in einer gewissen Weise schon, weil es mich eben emotional affektet. Auf der anderen Seite denke ich mir aber da auch, ich bin da doch eh raus. Was soll's?
Dann habe ich dir was mitgebracht, was hoffentlich dein Spirit, dein Gemüt wieder ein bisschen bewegen kann, was dich vielleicht auch ein bisschen wieder motivieren kann. Obwohl es gar nicht so einfach war, jemanden zu finden, der mit uns zu diesem Thema sprechen kann. Also Populismus versus Journalismus. Wie halte ich da durch? Wie habe ich einen langen Atem? Weil es betrifft einfach so viele Disziplinen. Also wir reden hier ja über mentale Gesundheit, über Psyche, über Selbstorganisation, über Motivation, aber auch über die wissenschaftliche Lage. So, das sind schon sehr, sehr viele Dinge. Und ich wollte natürlich auch niemanden mitbringen, der einfach nur die Keule schwingt von, ja, das wird schon wieder. Und die Geschichte hat gezeigt, dass Demokratien beständig sind. So, weil erstens falsch und zweitens Bullshit. So.
Zeitungen sterben nie
richtig,
aus.
Richtig, genau. So. Und Print wird ewig leben, genau wie das Lineare. Ich bin dann auf Voca gestoßen. Das ist ein Institut oder das einzige Institut für digitale Resilienz, worunter ich mir erstmal noch nicht so viel vorstellen konnte, was sich dann aber auch gut und schnell geklärt hat. Und ich habe mit dem Geschäftsführer und Gründer Stefan Weichert gesprochen, der selbst auch Medienwissenschaftler und Journalist ist und momentan aber sich komplett dem Institut eben widmet. Und eines der ersten Dinge, und das fand ich besonders schön, die er zu mir im Vorgespräch gesagt hat, war: Endlich sprechen wir. Liegt es nur an uns oder ist die Welt und das, was auf uns einprasselt, aktuell wirklich anstrengender geworden?
Also ehrlich gesagt, diese Frage stelle ich mir fast jeden Tag. Ich unterhalte mich da auch sehr intensiv mit meinen Freunden und Freundinnen drüber und mit meiner Frau vor allem. Mein Eindruck ist, es war noch nie so krass wie heute. Es ist, mein Gefühl ist, jeden Monat passiert noch mal was Neues, es kommt noch was dazu, was mein Stresslevel ziemlich weit nach oben treibt, wo ich mich selber manchmal frage, wann ist eigentlich die Grenze überschritten des Ertragbaren? Und was macht das eigentlich mit uns so generell, mit unserem mentalen Zustand, mit dem, wie wir in die Welt schauen und ja auch letztendlich das Gefühl von einer Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit haben, das uns so ein bisschen übermannt.
Ihr Institut für digitale Resilienz hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, vor allem dann eben zu den Medienschaffenden, zu JournalistInnen in Redaktionen zu gehen, um die dann wiederum mit den Tools und den Instrumenten auszustatten, um auch durch gerade diese Zeit dann zu kommen. Was muss ich mir denn da konkret drunter vorstellen? Was brauchen quasi JournalistInnen, Medienschaffende von Ihnen? Was können Sie ihnen geben?
Ja, das Thema hat uns ja praktisch gefunden. Während dieser Phase haben wir uns neu aufgestellt und positioniert. Für uns war das Thema Resilienz eigentlich erstmal gar kein Thema. Es ging eher um digitale Transformation, aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass es hier einen sehr großen Bedarf gibt, was so Resilienz in der Digitalisierung angeht. Und das ist das, worin wir jetzt seit knapp fünf Jahren Menschen schulen, die zu uns kommen. Also unser Purpose, wie man so neudeutsch sagt, ist die Unterstützung für Medienschaffende. Und zwar vor allem diejenigen Journalistinnen, die das aus eigener Kraft so ohne weiteres nicht mehr schaffen. Und damit meine ich vor allem natürlich Freischaffende, Journalistinnen, Selbstständige, Unternehmerinnen. Also all die, die keine fette Redaktion oder einen Verlag im Rücken haben mit viel Geld und auch viel Geld dann für Weiterbildung investieren, also denen nehmen wir uns vor allem an, die drohen hinten runterzufallen, wenn ich das mal so bildlich sagen darf. Und da gibt's Unmengen, hunderte von Leuten, die diesen Bedarf haben. Vor ein paar Wochen ist eine KI-Akademie, also eine Akademie zu KI-Resilienz genauer gesagt, zu Ende gegangen oder vielen Workshops, die wir kostenfrei anbieten. Vernetzen sich Menschen miteinander, die ähnliche Probleme und Bedürfnisse haben. Und das ist der erste wichtige Schritt zur digitalen Resilienz. Im zweiten Schritt bringen wir Ihnen Tools bei, mit denen Sie arbeiten können oder auch Methoden. Drittens, das wäre noch so ein Punkt, auch was in puncto mentaler Gesundheit. Also wir machen wirklich Achtsamkeitsübungen. Also wir machen da auch gesundheitsmäßig und ich würde mal fast sagen therapeutisch relativ viel in letzter Zeit, weil wir merken, dass auch das extrem positiv zum Wohlbefinden der Journalistin beiträgt.
Man könnte ja ganz allgemein sagen, in Zeiten wie diesen braucht es einen unfassbar widerstandsfähigen Journalismus, einen Journalismus mit einem langen Atem. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, frage ich mich so ein bisschen, wie widerstandsfähig kann denn der Journalismus und die Berichterstattung, die Menschen dahinter denn überhaupt derzeit sein?
Ja, wir dürfen nicht so tun, als sei das jetzt ein Gespräch, was wir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr schon genauso geführt hätten. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt erst in dem Podcast hier sein darf, weil es jetzt nochmal eine andere Gemengelage ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir zurzeit extrem auf einen Kipppunkt zusteuern. Der Journalismus befindet sich quasi in einem Krieg um Deutungshoheit, in einem Krieg gegen Desinformation für die Demokratie, wo wir mit technologischen Herausforderungen ganz neu umzugehen lernen müssen. Und ich kenne inzwischen so viele Menschen aus dem Journalismus, die sagen, ich steige aus, weil es mir zu viel wird. Ich kann mich nicht mehr finanzieren. Ich bin am Ende. Diese Geschichten häufen sich. Das habe ich so vor 2 Jahren nie gehört. Und ich habe sehr große und intakte Netzwerke. Das ist schon eine Extremsituation, in der wir uns gerade befinden. Und wenn wir uns jetzt nur mal als ein Beispiel die Wiederwahl von Donald Trump ansehen in den USA, die Ernennung von Elon Musk als Effizienzminister. Da wird einem schon klar, dass wir in Zukunft noch sehr viel stärker mit Polarisierung, Manipulation im Hinblick auf unsere demokratische Verfasstheit umgehen müssen und als Journalistinnen uns da besonders anstrengen, da unser Vertrauen zu stärken, eine kritische Medienkompetenz den Menschen an die Hand zu geben und dann auch zu erklären, wie digitale Technologien funktionieren, zum Beispiel KI, welche ethischen Grundlagen das haben muss, damit Journalistinnen da überhaupt mitarbeiten können. Und gerade das Thema KI empfinde ich momentan als wahnsinnig große Bedrohung, weil hier der Kontrollverlust über den öffentlichen Diskurs droht. Also KI-getriebene Desinformation und über soziale Medien. Und dass wir da im Moment so schlecht vorbereitet sind, wundert mich immer wieder. Ich finde, da müsste viel mehr jetzt an Aufklärungsarbeit passieren. Denn wenn wir das nicht tun, was dann passiert ist, dass wir in ganz naher Zukunft so einen Brei haben von Informationen, wo gerade jüngere Menschen, weil ich sage jüngere, weil wir sind sozialisiert mit Journalismus, wir wissen, was das bedeutet, aber jetzt jüngere wie meine Kinder, die jetzt unter 15 noch sind, für die entsteht so ein riesiger Brei an Infos. Und deswegen sagte ich eben, das ist jetzt so eine Art Kipppunkt, wo die Frage sich für mich stellt, kann der Journalismus überhaupt überleben?
Ja, wow. Soweit habe ich da tatsächlich auch noch gar nicht gedacht, ne? Also, dass wir auch bei diesem Thema so da, dass es noch eine weitere Eskalationsstufe irgendwie gibt in dieser ganzen Thematik. Obwohl das ja natürlich logisch ist, ne? Also, PopulistInnen haben natürlich mit KI eine unfassbare Waffe, um ihre teils völlig realitätsfernen Äußerungen in eine Realität zu gießen und sich diese einfach zu schaffen, ja. Ne? Indem man Fotos und Videos manipuliert beispielsweise. Ja, und damit natürlich eine vermeintliche Realität dann nochmal auch generiert und sich seine eigenen Belege schafft für die eigenen Aussagen. Ja. Schön.
Wunderbar, oder? Also da steckt, finde ich, aber auch noch so viel mehr in dieser Antwort von ihm drin. Also er hat auch dieses, wir stehen vor einem Kipppunkt. Ja, das hat auch mit KI zu tun, aber eben auch, wir haben es in diesem ganzen Intro ja schon mehrfach angehauen, aber auch einfach mit diesen politischen Umständen momentan. Das ist, dass jemand mit, auch nochmal muss man ja ehrlicherweise sagen, deutlich mehr Erfahrung, auch einem wissenschaftlichen Background, das nicht nur, was wir beide jetzt hier vor den Mikros empfinden, wenn wir uns ein bisschen in Rage reden, sondern dass das auch von außen, aus der Wissenschaft so gesehen wird und aber auch durch diese vernetzten JournalistInnen, die dort trainiert werden etc., dass das quasi die Quintessenz, die Summe aus den aktuellen Umständen ist, das fand ich schon sehr beunruhigend. Weil dann gehen wir über unsere Mikroebene und unsere persönliche Überforderung hinaus und dann geht es nämlich richtig an die Substanz, nämlich den Auftrag des Journalismus und das potenzielle Scheitern des Journalismus.
Was für ein Downer für eine letzte Folge des Jahres. Ne?
Warts ab, Luca. Ein bisschen was kommt. Okay. Gibt es da auch Entwicklungen oder auch Menschen vielleicht, denen Sie begegnen, wo Sie sagen, die haben das im Griff, da können wir uns eine Scheibe davon abschneiden? Oder muss man schon von einer branchenweiten Entwicklung, einem branchenweiten Negativtrend sozusagen sprechen?
Also Menschen, es gibt natürlich immer wieder Menschen, die ich vorbildlich finde, die sich eigene Räume schaffen, um mentale Stärke zu schöpfen. Das soll jetzt auch gar nicht so esoterisch klingen, aber es geht aber schließlich genau darum, mit Technologie klarzukommen, die eigene Existenz zu sichern und irgendwie eine Methodik zu finden, dass man in diesem Beruf weiter neugierig und mit Freude durch die Welt geht. Und wir wissen aber, dass Journalismus zum Beispiel in Ostdeutschland schon lange keine Freude mehr ist, weil man da bedroht wird, weil man da bespuckt wird und beschimpft wird. Das ist eigentlich alles auch total krass. Aber zum Beispiel war ich jetzt letzte Woche auf einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung Media Matters. Da hatte ich ein paar Lokalchefinnen eingeladen aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Sachsen. Und die bewundere ich wirklich. Also die sind so tough und auch bleiben trotzdem freundlich und resilient und ruhig. Für solche Menschen habe ich sehr große Bewunderung übrig, weil die wirklich an der Basis kämpfen um diese Deutungshoheit und weil die direkt mit der AfD zu tun haben.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist die Antwort zu den meisten mentalen Herausforderungen, egal ob privat oder beruflich, sind sehr häufig Routinen. Aber ich fürchte, so einfach ist es halt dann gerade im journalistischen Job nicht immer und vor allem nicht für alle, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und wir haben ja noch ein großes Thema, was dazu kommt, abgesehen von dem Inhaltlichen, also diesen krisengebeutelten Zeiten, in denen wir gerade sind. Es geht ja auch ums große Ganze, nämlich die Finanzierung von Journalismus. Also wovon sollen wir leben in Zukunft? Die KI wird einige Aufgaben uns abnehmen. Natürlich ist in den Verlagen jetzt schon seit ein, zwei Jahren die Gespräche darüber, wie sie Effizienz steigern und dann eben auch Leute entlassen können. Das ist ja kein Mythos, sondern das ist Realität. Das passiert gerade. Und ich glaube, dass vor allem die Politik da die Verpflichtung hat, um unser Gemeinwesen so zu erhalten als demokratisches Gemeinwesen, sich da Möglichkeiten zu überlegen, wie Journalismus tatsächlich unterstützt werden kann, natürlich in der nötigen Staatsferne, mit der nötigen Transparenz. Aber ich meine, dass der Lokaljournalismus im Besonderen hier eine Pressehilfe benötigt, weil wir sonst auch an den wirtschaftlichen Exitus kommen, wo wir überhaupt nicht mehr unser Fundament haben, auf dessen Basis wir arbeiten. Und da haben wir noch nicht über die Freischaffenden gesprochen, die ohnehin alle schon sozusagen am Existenzminimum teilweise leben.
Sie schreiben dazu passenderweise auch auf der Institutsseite, Demokratie ohne Journalismus ist wie Batman ohne Robin. Was machen wir denn mit unserer Demokratie, wenn der Journalismus jetzt gerade so ich würde jetzt sagen, on edge ist, also so auf Kante genäht ist und vielleicht auch, wenn die Menschen dahinter und mittendrin so müde sind.
Ja, die Lösung hat ja im Moment keiner so richtig. Ne? Also man kann sich angucken, was gibt's für Best-Practice-Beispiele, was macht uns generell Hoffnung. Natürlich gibt's so kleine Pflänzchen, die dann auch wachsen. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit einen Co-Creation-Workshop mit Schülerinnen gemacht, um die in Medienkompetenz zu schulen, damit die resilienter werden, weil natürlich hier auch Suchtgefahren bestehen und auch, sagen wir mal, diese Generation zum Teil gar nicht mehr weiß, was Journalismus ist oder wie man wahrhaftige Informationen von Falschinformationen unterscheiden kann. Das sind so kleine Leuchttürme, wo ich sage, oder auch Initiativen wie Journalismus macht Schule, mit denen wir es zusammen gemacht haben, was mir Mut macht, weil ich sehe, da gibt es viele Akteurinnen, die zumindest versuchen, die Kräfte zu bündeln, um aus den Krisen stärker hervorzugehen. Aber die Frage ist halt, ob wir in alledem schnell genug sind. Und es ist auch erkennbar, dass die Akteurinnen auch nicht ausreichen, um dieser Probleme die zu bändigen und wirklich etwas zu erreichen. Man stößt dann irgendwann an die Decke, weil am Ende wir gar nicht die Menschen erreichen, die wir damit erreichen müssten, also um die es wirklich geht. Zum Beispiel Menschen in ländlichen Räumen, zum Beispiel Menschen in den ostdeutschen Ländern vor allem, zum Beispiel Menschen mit niedrigem Bildungsgrad oder Migrationshintergrund. Und mir fehlen so langsam auch die Ideen, was man noch alles tun könnte. Also eine Idee haben zumindest wir jetzt in der Umsetzung. Das ist ein Bildungs- und Begegnungsort im ländlichen Raum, wo wir versuchen in Schleswig-Holstein, weil ich hier in Hamburg bin, ist das bei mir in der Nähe, Bildungsveranstaltungen für die Basis anzubieten. Das ist aber Basisarbeit und ist auch ehrlich gesagt manchmal extrem frustrierend, weil ich natürlich nicht wie auf der Republika so ein dankbares Publikum von mehreren hundert Leuten habe, die mir dann alle frenetisch zuklatschen, sondern hier ist erstmal Grundverständnis teilweise nicht gegeben. Ja, man muss den Leuten einfach vieles erklären und da sind auch viele Vorurteile und Vorbehalte. Und diese Art von Demokratiearbeit ist irre anstrengend, aber sie ist zugleich sehr erfüllend.
Ja, ich finde das unfassbar beeindruckend, was er da oder was Leute da generell machen, ne? Diese, wie er sagt, auch diese Basisarbeit und so weiter. Und ich finde das auch unfassbar cool. Es ändert aber irgendwie gar nichts an meinem Pessimismus, weil ich mir dann da irgendwie dann unterm Strich doch denke, ja, und außerhalb da von dem ländlichen Gebiet in Schleswig-Holstein, so was ist da los? Und dann denke ich mir, ja, da müsste ich eigentlich auch was machen. Ja, da müsste ich hier auch nach Wiederitzsch und nach Eutritzsch und was weiß ich in diese ganzen Randbezirke von Leipzig fahren und das dort irgendwie machen oder noch weiter raus. Und denke ich, nee, aber das kann ich nicht.
Das ja auch schon auf deine Art und Weise. Also zum einen, du arbeitest als aktiver Journalist an genau solchen Dingen auch. Also ich meine, du hast eine Doku letztes Jahr veröffentlicht, dieses Jahr veröffentlicht, wo ihr mehr oder weniger genau das gemacht habt, rauszufahren, mit Menschen zu reden. Und dann habt ihr dem Ganzen auch eine Plattform gegeben und habt es veröffentlicht, weil eben nicht alle mit allen reden können. Und du bist beispielsweise auch noch als freiwilliger Feuerwehrmann, bist du im Kontakt mit Menschen und klärst ja auch dort, das hast du ja auch schon ein, zwei Mal erzählt, ja quasi auch noch über Medienarbeit beziehungsweise journalistische Arbeit auf. Gerade auch in einer Gruppe, wo es ja auch vielleicht ab und zu mal zu eher Stammtischparolen kommt oder Stammtischweisheiten, mit denen dann die Welt erklärt werden soll und wo auch eine gewisse, es sind jetzt keine unterschiedlichen Fronten, aber wo zumindest unterschiedliche Sichtweisen auf, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Pressearbeit, der Polizei und der Feuerwehr zum Beispiel geworfen werden. Also ich kann das total verstehen und im ersten Moment ging es mir genauso, dass ich auch dachte, ja, aber wir können uns ja jetzt nicht alle irgendwie an so einen runden Tisch setzen und wir können nicht alle Journalismus macht Schule machen oder ähnliches. Aber wir können ja den Ort suchen, wo wir das dann im Kleinen eben machen. Stichwort Grassroot-Bewegung so ein bisschen, weil das Problem ist nur, wenn es niemand macht und wenn niemand damit anfängt und wenn niemand darüber redet, dass er oder sie es tut.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall der viel bessere Weg, als zu sagen, wir müssen unsere Recherchen transparent machen, wir müssen unsere Inhalte irgendwie breiter fächern oder wir müssen unseren ja doch auch irgendwie sehr städtischen AbiturientInnen-Blick irgendwie da mal außen vor lassen und so weiter, was auch, glaube ich, alles irgendwie schon eine Rolle spielt und man das nicht unterschätzen sollte, aber ich glaube, man macht sich's auch ein bisschen leicht mit, wir machen jetzt mal ein Format mit Traktoren fürs Land oder so, weil dann merken die Leute auf dem Land, wir machen auch mal was für die. Ich glaube, das bringt alles einen Scheiß. Ich glaube, das ist tatsächlich dann der richtige Weg, da aktiv hinzufahren. Die Frage ist dann aber halt, müssen das aber halt nicht viel mehr Leute machen, und müssen sich nicht auch irgendwie Rundfunkanstalten da vielleicht irgendwie bemühen? Und damit meine ich nicht, dass der MDR irgend so ein Kack-Dorffest ausrichtet, wo dann Andreas Burani und Unheilig spielt. So, don't, okay? Naja, das machen die doch dann immer und verlosen noch 10.000 Euro.
Und sagen dann, wir haben was für die Demokratie getan.
Genau, aber das ist es, glaube ich, dann nicht, sondern eher das, wie Voker das macht, ne? Irgendwie rausgehen und Leuten erklären, was Medien sind und wie die arbeiten und woran man Dinge erkennt und so weiter.
Dem Kampf für einen demokratischen Staat, für soziale Lebensverhältnisse, gegen Machtmissbrauch, gegen Missstände und auch einfach für ein gutes, nachhaltiges.
Und was ich da auch nicht vergessen darf, ne, weil ich schon auch glaube, dass das auch wichtig ist, anerkennen und aufnehmen der Lebensrealität von Leuten, die nicht in der Medienbranche sind und die nicht in der Stadt leben. Wo habe ich das denn gehört, Herrgott? Ich kann leider keine Referenz mehr herstellen und keine Credits geben, aber ich habe neulich in irgendeinem Podcast wurde gesagt, dass die Lebensrealität zwischen Leuten aus der Stadt und Leuten vom Land, die war noch nie so unterschiedlich. Also die war noch nie so weit voneinander entfernt wie heute. Und ich glaube, wir denken zwar immer, wir JournalistInnen, nein, wir lösen uns davon und wir machen doch hier Medien für alle und so weiter. Ich kann nicht vom Lokaljournalismus sprechen, da mag das tatsächlich wirklich auch genauso sein. Aber jetzt mal von den Big Playern, ganz ehrlich, also da sehe ich wenige, die das irgendwie im Blick haben und die dann irgendwie doch mal ihre eigenen Themenwünsche hinten anstellen und sagen, klar interessiere ich mich hier total für modernes Thema XY, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil ich muss mich hier auf andere Gruppen vielleicht auch mal konzentrieren, also keine Ahnung, Leute vom Land und deren durchaus realen Probleme, die sie dort eben haben, die dann gewisse Konsequenzen mit sich bringen, die dann vielleicht nicht so geil sind. So, das nun mal.
Zusammensein, Zusammenleben, einen stabilen Rechtsstaat, all diesen Problemen müssen sich ja dann aber JournalistInnen und Medienschaffende vielleicht gar nicht alleine stellen, sondern sind weiterhin Teil auch der Zivilbevölkerung.
Absolut, nee, das ist ja klar. Also, ne, wir können uns nicht diesen ganz großen, riesigen Schuh alleine anziehen. Und haben vielleicht noch nicht mal die Verantwortung dafür. Ne, es gibt ja jetzt auch schon länger diese Ideen des konstruktiven Journalismus. Das hat natürlich auch schon aktivistische Züge. Also ich würde immer sagen, Journalistinnen sind Aktivistinnen für die demokratische Sache, fürs demokratische Gemeinwesen. Fragen Sie mal 100 Journalisten und Journalistinnen und 98 werden Ihnen sagen, sie sind genau deswegen Journalistin geworden, weil sie etwas Gesellschaftliches erreichen wollen, weil sie für die gute Sache kämpfen, weil sie gegen Missstände ankämpfen und aufklären wollen in der Gesellschaft. Und deswegen sind die demokratischen Grundwerte aus meiner Sicht untrennbar mit Journalismus verbunden. Aber Verantwortung hat natürlich auch genauso die Politik. Ich finde, die Wirtschaft hat auch eine Verantwortung. Die Kultur, also eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche müssten da viel stärker zusammenarbeiten.
Haben Sie dann eine These, warum es sich dann manchmal so wie ein Kampf gegen Windmühlen, aber auch wie ein sehr einsamer Kampf gegen zum Beispiel populistische Inhalte oder verkürzte Thesen etc. anfühlt, gerade für Medienschaffende?
Ich finde, wir verlieren uns viel zu viel im Klein-Klein. Journalistinnen sind ja auch groß darin, sich gegenseitig runterzuputzen. Also diese berühmte Arroganz und Ignoranz in dieser Branche ist immer noch extrem stark ausgeprägt. Man versteht eigentlich gar nicht so richtig, dass man im gleichen Boot sitzt. Also ich glaube, dass es jetzt eigentlich Zeit wäre, diese Limitierungen zu überwinden und stärker an das Gemeinschaftsgefühl zu appellieren, und auch nicht so sehr diese Binnenkriege zu führen, also öffentlich-rechtlich gegen Privat, Verlage gegen Fernsehen, Freie gegen Festangestellte, Das ist alles, also vielleicht werden wir in 5 Jahren da drauf zurückschauen mit Reue, weil wir dann erst merken, dass jetzt der Zeitpunkt gewesen wäre, da umzudenken und umzuschalten. In den USA hat sich so ein bisschen so eine Mini-Allianz gezeigt zwischen Medien, die sich natürlich jetzt auch gefragt haben, und Achtung, hier ist wieder Aktivismus im Spiel, wie können wir Donald Trump verhindern? Da gab es so ein Momentum. Und das ist aber jetzt natürlich schon durch diese Wiederwahl wieder obsolet. Diese Medien müssen jetzt eher darum fürchten, dass sie gecancelt oder mundtot gemacht werden. Und das ist wieder ein anderes Problem, was uns aber vielleicht auch bevorsteht durch die AfD. Also je stärker die AfD in die politischen Räume vordringt, desto stärker wird ihr Einfluss auch auf die Medien, auf den Journalismus werden.
Unsere Hauptfrage oder unsere Leitfrage für diese Folge ist deswegen auch so ein bisschen Populismus versus Journalismus. Was denken Sie unter den aktuellen Umständen? Wer hat den längeren Atem und warum?
Das ist jetzt natürlich eine ganz übergreifende, ganz große Fragestellung, zu der eine Antwort wirklich schwierig ist. Also ich hoffe natürlich, dass der Journalismus diesen Wettlauf gewinnt, dass am Ende die Wahrheit siegt oder die Wahrhaftigkeit siegt und die Demokratie zeigen kann, dass sie ein überlebensfähiges Modell ist. Aber die Geschichte zeigt halt auch vieles andere. Sie zeigt eigentlich, dass die Phase, in der wir gerade leben, diese wenigen Jahrzehnte als demokratische Nation, eigentlich nur ein ganz kleiner Augenschlag in der Geschichte sind und dass eigentlich vorher andere Staatsformen existierten, auch gerade in Europa. Durch Elon Musk und die ganzen Netzwerke und Verbindungen. Also die haben ja nicht umsonst Millionen gespendet für den Wahlkampf, weil sie jetzt sagen, jetzt ist Payday und jetzt gibt es Deregulierung. Das ist ja so krass, das hätte man sich nicht mehr ausdenken können, welche Entitäten sich da vermischen. Und da, finde ich, geht eine riesige Gefahr aus, wenn an den Spitzen dieser Konzerne verantwortungslose Personen sitzen. Oder Personen, die kein demokratisches Bewusstsein haben.
Wie schaffen wir es denn dann, genügend Energie zu sammeln, die Luft sozusagen lang genug anzuhalten, um bei diesem Sinnbild ein bisschen zu bleiben, und da auch einfach dauerhaft resilient zu sein, nicht nur als Journalistin, sondern auch einfach als BürgerInnen einer Demokratie?
Ich glaube, es ist wichtig, in diesen Zeiten Anstand zu zeigen. Es ist auch, glaube ich, wichtig, Widerstand zu leisten gegen diese populistischen, rechtsextremen Tendenzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns zusammentun, dass wir frühzeitig die Risiken erkennen und den Wert von vertrauenswürdigen Informationen herausstellen. Es ist auch vielleicht ein Stück Zivilcourage damit drin. Denn wenn ich auf eine, was weiß ich, eine Querdenker- oder Pegida-Demo gehe, und die gibt's ja teilweise noch im Ostdeutschland, oder auch diese Telegram-Netzwerke, da ist viel Mut nötig, um aufzustehen und Gesicht zu zeigen. Das halte ich in diesen Zeiten für ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch stärken mental und uns nicht so sehr gegenseitig bekämpfen und sozusagen schlecht übereinander reden.
Ja, es braucht viel Mut, aber es braucht natürlich auch viel Kraft. Ne? Mut ist das eine, aber Kraft ist natürlich das andere. Und es braucht mit Sicherheit auch noch mehr Aufopferung für den Job.
Ja, das fürchte ich auch. Wobei ich nicht weiß, ob es der Job ist oder die Sache. Weißt du, da würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden, weil mehr Aufopferung für den Job heißt ja nicht unbedingt längere Arbeitszeit oder ne, noch nee, weniger Wochenende oder sonst irgendwas, sondern wenn man im Job ist, wenn man arbeitet, wenn man bei der Sache ist, dann richtig bei der Sache sein. Keine Grabenkämpfe, wie es Stefan Weichert ja auch genannt hat, durchzuführen, miteinander die Dinge anzugehen und sich nicht auch in, was wir ja so ein bisschen aus dieser ganzen Corporate-Welt kennen, nicht zu sehr im Ellenbogenkampf mit KollegInnen, um irgendwelche Beförderungen vielleicht zu verlieren. Das ist schon viel verlangt von einem Menschen. Das sehe ich auch so. Also es ist schon sehr, sehr viel, was von Einzelpersonen momentan gefordert ist. Vor allem, weil wir eben auf der anderen Seite, und das hat er ja auch erwähnt, so eine unfassbar schwache Infrastruktur haben, von schlecht finanzierten Redaktionen, von sinkenden Auflagen, sinkenden Werbeeinnahmen, keinen Perspektiven auch für allen, darüber haben wir jetzt ja kaum geredet, junge JournalistInnen, die gar nicht wissen, wo gibt's denn überhaupt in Zukunft noch einen Platz für mich in dieser ganzen Welt, in dieser ganzen irgendwie Welt, die gerade so ein bisschen bröckelt. Das ist schon sehr, sehr viel und ich glaube, die Antwort auf die Lösung, wie man das aushält, die müssen wir am Ende selbst auch ein bisschen finden, weil was für mich funktioniert, funktioniert für dich nicht. Und was für dich nicht funktioniert, das funktioniert vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen irgendwie. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, im ersten Schritt das überhaupt erstmal anzuerkennen, dass es nicht nur ein Gefühl ist, was gerade bei dir und mir im Kopf irgendwie vorherrscht, sondern es ist Fakt, dass es, wie unsere Recherchen ja auch schon mal gezeigt haben, dass es eben hohe Krankheitsstände bei JournalistInnen gibt, dass eben momentan mehrere Demokratien auf der Welt sich hin zu eher autokratischen Staaten entwickeln könnten, dass bei uns eine rechte Partei, eine in Teilen rechtsextreme Partei auf dem Vormarsch ist und in einem erschreckenden Maß wahrscheinlich Wahlergebnisse einfahren wird im kommenden Jahr, in den nächsten Monaten, dass auch einfach SpitzenpolitikerInnen aus Deutschland sich wegen mentalen Belastungen und psychischen Erkrankungen zurückziehen müssen. So, das ist einfach real und das müssen wir auch erstmal anerkennen, um dann auch in kleinen Gruppen, du und ich zusammen hier in dem Podcast, in Redaktion, da auch einfach einen Common Ground zu finden, um dann zu gucken, im zweiten Schritt, wie gehen wir halt mit dieser Lebenswelt um? Wie können wir uns bewusst Pausen nehmen? Wo kann ich mich auch bewusst einfach mal einer konstruktiven Recherche vielleicht widmen? Werde ich vielleicht privat noch Wahlhelferin oder Wahlhelfer? Gehen wir alle in die Freiwillige Feuerwehr? Helfen wir bei der Tafel mit?
Das finde ich sehr
gut. Das findest du natürlich gut. Also einfach was, also einfach im ersten Schritt das zu sehen, ja, okay, und im zweiten Schritt dann zu gucken, was hilft mir jetzt, aber wo kann ich dann auch aktiv werden, sodass ich auch nicht alles jetzt auf meinen 80-Zeilen-Artikel zum Beispiel projiziere, der dann die Welt vermeintlich retten muss. Weil so funktioniert es halt nicht. So machen wir uns den Stress, der dann, glaube ich, auch zu wirklich ernsthaften Problemen, dem Ausstieg aus der Branche oder Schlimmeren führen kann.
Ja. Was glaubst du, wer wird gewinnen?
Ich fürchte, es ist ein sehr, sehr erbitterter Kampf, der da jetzt gerade geführt wird. Ich kann nicht genau sagen, wer gewinnen wird, aber es wird, selbst wenn es die Wahrhaftigkeit, selbst wenn es die Demokratie und der Journalismus und Checks and Balances und Gewaltenteilung und so weiter ist, was ich natürlich hoffe, dann glaube ich, wird es sehr, sehr viel kosten, dieser Kampf. Und er wird sehr knapp ausfallen. So oder so. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Und natürlich müssen wir jetzt auch so ein bisschen herausfinden, wollen wir daran beteiligt sein? Wie lange wollen wir daran beteiligt sein? Wie weit können wir gehen? Und wo müssen wir für uns auch ganz persönlich einfach als Menschen die Reißleine ziehen? Was denkst du?
Ich befürchte, wir müssen als Gesellschaft erst tief fallen, um festzustellen, wie wichtig das Ganze ist. Also ich glaube, das ist schon eine Pendelbewegung. Aber das Pendel schwingt erstmal ganz, 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 ganz weit nach rechts, bevor wir wieder zu dem Punkt kommen, dass die Leute irgendwie merken, warum ein unabhängiger, guter Journalismus doch all die Jahre echt eine wichtige und gute Rolle gespielt haben und dass sie tatsächlich gar nicht gelogen haben und dass sie tatsächlich die Wahrheit erzählt haben. Ich glaube, da braucht es noch eine ganze Weile, weil wir jetzt natürlich erstmal vor einer Situation stehen, wo das Ende der Fahnenstange da noch nicht erreicht ist, wo noch ganz, ganz viel möglich ist. Das zeigt eine Wiederwahl eines Donald Trumps. Das zeigt jetzt den erstarkenden Populismus in der politischen Mitte in Deutschland, ne? Und ich glaube, da geht noch einiges, bevor wir da wieder zurückkommen. Aber irgendwann wird es auch wieder gut. Also irgendwann wird es auch wieder gut. Die Frage ist, was passiert in der Zwischenzeit?
Mit dieser Frage können wir uns ja vielleicht auch nochmal in unserer kleinen Rekapitulation am Ende der Folge beschäftigen. Luca, hast du uns noch eine kleine Pause von der Welt mitgebracht, um in unsere letzte, etwas fröhlichere Sektion dieser Podcast-Folge vielleicht überzugehen?
Ja, ich habe einen unfassbar tollen und auch unfassbar gut zur Folge passenden Watch-Tipp, aber im positiven Sinne. Und zwar möchte ich euch die alte Spiegel-Reportage, die jetzt wieder gerade hochgeladen wird, mit der Dorfpolizei unterwegs ans Herz legen. Das spielt in Ostfriesland und dort begleitet ein Fernsehteam tatsächlich einfach so einen klassischen Dorfpolizist, der so von der Nachbarschaftsstreitigkeit bis zu, ja Jörg, du, also ich habe jetzt hier einen Haftbefehl. Ja Mensch, ja, gut, ich war draußen, kommst du gleich, also bist von da bis da ist alles mit dabei. Und das Geile ist aber, und deshalb passt es so gut zur Folge, keiner aus dieser Gegend, wo wir diesen Dorfpolizist über sehr lange Zeit begleiten, hinterfragt, dass da plötzlich ein Kamerateam im eigenen Haus steht und jetzt, ohne da irgendwie irgendwas zu pixeln oder sonst was, natürlich jetzt diesen lächerlichen Nachbarschaftsstreit filmt. Und ich, so stelle ich mir das entspannte Fernsehen machen aus den frühen Nullerjahren vor, wo nämlich noch keiner hier Lügenpresse und Hasse nicht gesehen, sondern, ach so, hier ist ein Fernsehteam, ach Mensch, schön, na dann komm doch mal rein, dann seht ihr jetzt mal, wie ich dem Werner aufs Maul haue. So, wirklich, das ist so, das hinterfragt keiner, da ist ein kurzer Blick aufs Kamerateam und dann war's das. Also entweder, da wurde einfach dieser ganzen Region Ostfriesland im Vorfeld gesagt, Obacht, wenn ihr die Polizei ruft, da kommt ein Fernsehteam mit, oder aber es ist einfach für alles so, ah ja klar, Fernsehen. Und das ist jetzt natürlich noch ein bisschen ein harmloseres Thema, aber ich glaube, Fernsehen machen war früher einfach echt deutlich entspannter, als es das heute ist. Weil wenn du heute da mit dem Fernsehteam anrückst, Alter, da kommst du entweder aufs Maul, du wirst auf jeden Fall, mach die Kamera aus!
Und ohne deine 20 Einverständniserklärungen gehst du da ja auch nicht mehr raus, weil wir wollen uns ja richtig absichern, ne?
Da ist das einfach völlig egal. Also aus diesem Aspekt schaut es euch gerne mal an und es ist ansonsten auch super unterhaltsam halt. Natürlich auch sehr voyeuristisch, aber ey, das ist schon lang her. Die sind heute alle schon tot, die man da sieht. Ich glaube, das ist okay. Naja, oder viele von denen bestimmt. Aber es ist wirklich, ist geil so. Es ist witzig.
Ah, oh, Luca, ich liebe es, wie du heute wirklich gar keinen Filter hast. Das ist wunderbar. Ich bin gespannt, wie viel dann tatsächlich im finalen Edit mit drin ist. Aber wunderbar, du bist heute richtig, richtig on fire.
Ja, schaut das an. So, Ann-Kathrin, was hast du für uns mitgebracht?
Ich habe etwas weniger Überraschendes, aber auch zur Folge Passendes mitgebracht. Abgesehen davon, dass ich mir natürlich auf jeden Fall unterwegs mit dem Dorfpolizisten angucken werde.
Bitte, ja.
Um ein paar Endorphine freizusetzen. Ist ja momentan, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist der Black Friday schon vorbei. Aber es ist ja auch momentan, ne, vor Weihnachten. Also es ist irgendwie mal wieder Konsumzeit, obwohl wir ja eigentlich alle theoretisch kaum oder kein Geld dafür haben sollten. Aber es ist natürlich momentan unfassbar leicht, sich mit ein paar Klicks ein paar Endorphine einfach zu kaufen. Ne? Also das ist gerade im Angebot, das ist schön, das macht Spaß. Ach, das könnte ich noch gebrauchen. Ja, das kaufe ich einfach mal, vielleicht verschenke ich es dann noch zu Weihnachten. Ich merke gerade bei mir selbst, wie dieser Kaufimpuls so, so viel schneller kommt. Und das liegt nicht nur an Black Friday, Cyber Week und so weiter, sondern auch einfach an diesem, ja, Pause machen wollen von der Welt. Aber ich habe mir eine kleine Routine angewöhnt, mit der ich versuche, dagegen anzukämpfen. Gerade weil Instagram und Social Media Werbung so unfassbar passgenau ja inzwischen ist, dass ich mir einfach seit ein paar Monaten wirklich Dinge dezidiert aufschreibe. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, selbst wenn ich nur in die Scheißdrogerie gehe, ich habe eine Liste von will ich haben. Also die heißt auch einfach nur so, will ich haben. Nicht brauche ich, sondern einfach will ich haben. Weil brauche ich eine weitere Jeans? Natürlich brauche ich keine weitere Jeans. Will ich eine weitere Jeans? Ja, vielleicht möchte ich das. Also ist mein erster Impuls, immer Dinge aufzuschreiben, nicht sofort zu kaufen. Ich packe mir auch von mir aus den Link dazu. Ich schreibe mir sogar den Rabattcode dazu auf. Aber ich kaufe eben nicht sofort. Und meistens passiert es dann einfach, dass ich diese Liste erst wieder öffne, wenn ich was Neues darauf eintrage und dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich andere Dinge unbedingt haben musste. So, das war natürlich unausweichlich, dass ich das kaufen werde. Nur so kann ich glücklich werden im Leben. Und das habe ich dann schon wieder vergessen, dass dieses Stück überhaupt existiert, dass das Gadget existiert. Und so habe ich tatsächlich meinen Konsum sehr runtergefahren. und investiere stattdessen irgendwie, keine Ahnung, in Sport oder Freizeit oder sonst irgendwas, kann man auch alles hinterfragen, aber zumindest nicht mehr diesen Endorphin.
In Alkohol.
Ja, nein, Luca, du weißt ganz genau, dass ich sehr wenig Alkohol trinke. Ich habe letztens wieder Alkohol getrunken, ich war so verkatert am nächsten Tag. Heider nein, darfst du niemandem erzählen, wenn wir heute schon mal bei der ehrlichen Folge sind. Aber es ist ja auch Jahresabschluss, wir müssen jetzt nochmal unsere Sünden beichten. Also Ann-Kathrin hat ihren Konsum bei Klamotten oder beim Kaufen von Dingen im Griff und auch beim Alkohol, Luca, okay?
Das ist schön.
Danke.
Da freue ich mich.
Das ist die offizielle Linie, an der halten wir fest.
Das ist die offizielle Linie.
Die Unternehmenskommunikation.
Ich habe auch zum 31.12. dann ein Jahr kein Alkohol getrunken.
Ach, ein Jahr tatsächlich?
Ja.
Krass. Ich habe jetzt einfach nur mal so eine sechswöchige Pause gemacht.
Mit einer kleinen Ausnahme im April in Italien, ehrlich gesagt, aber ansonsten ein Jahr.
Das verraten wir nicht, das bleibt unter uns, oder Luca?
Ja, okay, das bleibt unter uns.
Das bleibt unter uns. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne schreiben an druckausgleich@journalist.de auf den Social Media, LinkedIn, TikTok, Instagram-Kanälen eurer Wahl oder auch per Mail. Gerade bei Luca kann es natürlich in nächster Zeit etwas dauern, bis er sich zurückmelden wird, da er in die wohlverdiente Pause geht. So oder so sind wir aber weiterhin immer dankbar über Kritik, Feedback, Vorschläge, Input. Gerade nach der letzten Folge war das auch wieder so eine kleine Welle. Das war richtig, richtig schön. Wenn ihr unsere Inhalte teilt, uns folgt, die Glocke aktiviert. Ihr kennt den Drill, Leute. Ihr wisst ganz genau, wie es funktioniert. 4 Staffeln Druckausgleich, 10 Folgen sind hiermit offiziell vorbei. Und schön war's.
Aber wir wissen selber, ehrlich, wirklich, haben wir ja vorhin gesagt, wir wissen tatsächlich noch nicht, wie was genau weitergeht oder so.
Aber wir werden euch
updaten. Das müssen wir noch klären. Ja, und Fakt ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall nicht das Ende gewesen
sein.
Wir können ja nicht mit so einer Folge,
den Weltuntergang
Podcast beenden. Das ist ja kein Zustand. Ja, wird alles scheiße. Tschüss.
So, hoffe nicht, dass das der Takeaway ist, aber da müssen wir vielleicht doch einfach nochmal drüber schlafen. Also das war ja hoffentlich jetzt nicht der Key Takeaway, aber es war vielleicht
doch,
auch...
Doch, bin ich ehrlich schon. Ja, natürlich. Also ich meine, klar waren
da müssen wir gucken, was der Cutter nochmal regeln kann. Ja,
das ist Moin. Wir schneiden uns die Welt, wie sie uns gefällt,
nein,
oder was?
Nein, das ist aber... Das ist, Mensch... Es war doch auch viel Gutes dabei, Luca.
Absolut, ja.
Es war ehrlich,
ja,
aber das wollten wir ja auch.
Ja, okay. Ich sag ja auch nicht, es gibt schon Hoffnung, aber das Thema an sich ist natürlich ein bedrückendes.
Ja.
Weil selbst wenn es Hoffnung gibt, dann nur, weil wir uns an die Arbeit machen. So.
Und wenn wir uns, und das ist mal wieder ganz, ganz wichtig, miteinander vernetzen, wenn wir ehrlich darüber sind, wenn wir uns austauschen. Und ich hoffe, diese Folge hat euch ein bisschen dabei geholfen.
Okay.
Können wir uns darauf einigen? Ist das der gemeinsame Nenner, den wir haben? Sehr gut. Dann würde ich sagen, Luca, die Aufnahme war jetzt auch schon wieder ein bisschen länger.
Eine
Stunde 30.
Ja.
Und wir hören uns die Tage nochmal und ja, let's do this.
Ja, ich wünsche schon mal einen guten Rutsch, ne?
Danke. Wir sehen uns dann im Neuen.
Im Neuen, Alter.
Im Neuen.
Tschüssi.
Ciao.
Tschüssi.
Luca, ganz ehrlich, nach der Aufnahme hatte ich so ein kleines Tief, aber gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich, als hätte ich mal so richtig schön die Luft sozusagen rausgelassen, im positivsten Sinne. Und als hätte ich wirklich mal ganz gerecht unseres Namens den Druck abgelassen bei dem Thema, weil das hat mir so auf der Seele gebrannt. Ich bin gerade auch in einem Projekt, wo das sehr viele emotionale Kapazitäten auch einfach zieht. Und ich merke richtig, wie ich mich dann auch so ein bisschen ins Private flüchte, wo bei mir aber auch gerade familiär die Situation nicht so leicht war. Und dadurch habe ich so eine ganz komische Mischung von ich rette mich vor dem Privaten in die Arbeit und von der Arbeit beziehungsweise der Welt und dem Weltgeschehen dann wiederum ins Private. Und irgendwie finde ich nirgendwo so richtig meine Ruhepause. Ich hoffe, das geht jetzt im Dezember, im Januar ein bisschen besser, bevor vor allem wieder der nächste Zirkus mit der Regierung und den Neuwahlen losgeht. Ich habe mich aber tatsächlich auch ein bisschen motivieren lassen und ich habe mich als Wahlhelferin angemeldet. Irgendwie hat mir das jetzt ein bisschen, ja, irgendwie so was Aktives mitgegeben, wo ich mich jetzt auch aktiv beteiligen kann. Und wie gesagt, das ist eine totale Kleinigkeit. Aber ich will mich, und ich hoffe, dass es so auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht, nicht richtig abschrecken lassen. Also gerade das Abschrecken der jüngeren Generation, des Nachwuchses, ist, glaube ich, so, so gefährlich gerade. Und da müssen wir alle unseren Weg finden, damit umzugehen. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch eine weitere Staffel Druckausgleich für uns dann noch der Weg, mit all dem, was da draußen geschieht, klarzukommen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.